Liebe Freunde, ich habe seit Jahrzehnten so eine Angewohnheit bei solchen Veranstaltungen. Da stellen wir immer an den Ausgang einen Fragekasten mit Zettel und Bleistift. Und jeder, der eine Frage hat, kann die da anonym reinschmeißen. Und ich beantworte die am nächsten Abend öffentlich. Das haben wir hier deswegen nicht machen können. Das erste Mal in meinem Leben, dass wir das nicht gemacht haben, weil wir früh und abends hier so eine Veranstaltung haben und ich hätte am Tag gar keine Zeit, die Fragen zu beantworten. Aber sonst haben wir das immer so gemacht. Und ich sage euch, gerade die jungen Menschen, die haben uns früher manchmal mit Fragen überschüttet. Da waren manchmal 50, 60 Fragen in der Kiste. Die konnte ich gar nicht alle beantworten. Und selbst wenn den jungen Leuten keine ernsthaften Fragen eingefallen sind, da haben die wenigstens versucht, mich irgendwie auf die Schippe zu nehmen und irgendwelchen Quatsch gefragt. Also, warum ist die Banane krumm oder sowas? Und so eine Gelegenheit lasse ich mir natürlich nicht entgehen und setze dann noch einen drauf. Und wenn ich am Tage Zeit habe, die ich eben hier nicht hatte, und mich die Muse küsst, da habe ich dann oft die Antwort in Form eines Gedichtes gegeben und habe mir dann im Laufe des Lebens so eine ganze Sammlung von solchen Blödelgedichten angelegt und die später auch mal in einem Buch veröffentlicht, also auch mit anderen ernsthaften Fragen zusammen. Und da will ich euch wenigstens mal ein paar Beispiele davon geben. Also, eine Frage an mich: Gibt es Außerirdische? Das habe ich auch schon oft gelesen, es gäbe außerirdische Wesen. Doch leider hat die Wissenschaft bis heute es noch nicht geschafft, ihr Dasein wirklich zu beweisen. Egal wie weit ins All wir reisen, es wird nie Lebewesen geben, die irgendwo im Weltall schweben. Denkbar ist nur ein einziger Fall, dass irgendwo im fernen All paar Sachsen außerirdisch leben. Denn Sachsen, die gibt's überall. Beispiel Nummer zwei, ich war mal zu so einer Veranstaltung, da hatten die draußen im Foyer so einen Friseur angestellt und da konnte man sich die Haare färben lassen, Strähnen ins Haar machen lassen und so. Und da wurde ich natürlich gefragt, wann lassen Sie sich endlich eine Strähne färben? Ich habe im Bart und meiner Mähne schon mehr als eine graue Strähne. Wenn ihr das braucht, dann färbt euch nur, doch meine Strähnen sind Natur. Aber, ja. Ihr seid so lieb zu mir. Also ihr kriegt, aller guten Dinge sind drei, noch ein drittes Beispiel. Die Frage ist schon uralt, ihr seht, die Zeit ist schon längst vorbei. Was hältst du von Herrn Michael Gorbatschow und Ronald Reagan mit ihrer Politik? Gorbatschow und Reagan, die sollen sich überlegen, dass es für den Frieden gefährlich ist, wenn einer überlegen ist. Der Reagan hört auf Gorbatschow und hört mit den Cruise Missiles auf. Der Micha geht auf Ronny ein und stampft die SS-20 ein. Der Michael und der Ronald, die treffen sich bei McDonald's. Und dort essen Ronny und Michel ihr Würstchen mit Hammer und Sichel. Also. Wie gesagt, gibt es hinten auf dem Büchertisch, verkaufen Sie Ihre Waschmittel. Da hat mich einer gefragt, ob ich auch eben, also die Frage hieß: Herr Lehmann, können Sie auch so gut Waschmittel verkaufen? Und da habe ich geantwortet: Na klar, ich bin Waschmittelverkäufer. Das Waschmittel, das ich anbiete, ist kostenlos. Es ist das einzige Waschmittel der Welt, das es gegen den Dreck der Sünde gibt. Seine Farbe ist rot, sein Firmenzeichen ist das Kreuz, sein Produzent ist Jesus. Der Werbeslogan der Bibel für dieses Waschmittel heißt: Das Blut von Jesus Christus macht uns sauber von jeder Sünde. Büchertisch. Also, es geht natürlich nicht immer so vergnügt beim Fragen beantworten zu, da sind ja oft sehr haarige und große Probleme dabei. Jedenfalls ist mir etwas Trauriges aufgefallen, dass nämlich in den letzten Jahren die Fragen immer weniger werden. Und ich frage mich, was ist denn mit den Menschen, vor allem mit den jungen Menschen los, wenn sie keine Fragen mehr haben? Eine Jugend, die keine Fragen mehr hat, die hat doch einen seelischen Knacks, die ist doch nicht normal. Das Stellen von Fragen ist das Vorrecht der jungen Generation. Die Frage ist bloß, wo findet man denn einen, der die Fragen auch beantwortet? Und hier sehe ich das eigentliche Problem. Das Problem liegt nicht bei den Jugendlichen, die nicht in der Lage sind, ihre Fragen zu formulieren, sondern das Problem liegt bei den Erwachsenen, die nicht in der Lage sind, die Fragen zu beantworten. Das geht doch schon los, wenn die Kinder noch ganz klein sind. Da kommt da eines Tages die unvermeidliche Frage: wo kommen denn eigentlich die kleinen Kinder her? Schon das bringt ja manche Eltern total in Verlegenheit. Kriegen sie eine rote Birne, der Vater versteckt sich hinter seiner Zeitung und meint, da müsste Muttern fragen. Nur die Mutter, die rührt angestrengt im Kochtopf und sagt, du siehst, ich habe jetzt keine Zeit, frag mal die Oma. Na, die Oma, die erzählt dann den Mist vom Klapperstorch. Oder sagt, frag mal deinen Vater, und dann fängst du also dort wieder an, wo du vorher aufgehört hast. Und der Vater sagt dann, ach, weißt du, das verstehst du noch nicht. Bist du noch viel zu klein, das erkläre ich dir alles später mal. Also jetzt wollen wir erstmal gemeinsam das Sandmännchen angucken. Und auf diese Art und Weise verschaukeln sich manche Menschen bis ins hohe Lebensalter. Treffen sich zwei Psychiater beim Kongress in einer fremden Stadt. Und der eine sagt, ach, guten Tag, Herr Kollege, bin auch froh, dass ich Sie treffe. Ich habe ein Problem. Können Sie mir sagen, wo hier der Weg zum Bahnhof geht? Und er sagt, nee, weiß ich nicht, aber ich finde es gut, dass wir mal miteinander darüber gesprochen haben. Nachmittags treffen die sich wieder, sagt er, na, Herr Kollege, haben Sie jetzt eine Antwort auf Ihre Frage? Sagt er, nee, nicht, aber ich weiß jetzt, wie ich damit umgehen kann. Es gab mal einen amerikanischen Film über die Fragen der jungen Generation. Klassiker der Filmgeschichte, er hatte den Titel Sie wissen nicht, was sie tun. Die Hauptrolle, die spielte damals das Idol der Jugend, James Dean, der Mann mit der kratzigen Stimme. Der spielte einen reichen jungen Mann, der hat Eltern, die ihm jeden Wunsch von den Augen ablesen, jeden Wunsch erfüllen. Die Eltern tun alles, um ihm sein Leben positiv zu gestalten. Die verschaffen ihm jeden Komfort. Aber von den Fragen, die der in sich hat, haben die Eltern keine Ahnung. Und als der eines Tages mal mit einer so einer Frage rausrückt, da kommt der Vater eben mit dieser saublöden Auskunft und sagt, wart's ab, in 10 Jahren, da siehst du das alles nicht mehr so verbissen. Da denkst du dann schon ganz anders darüber und da schreit der junge Mann und sagt, was heißt denn in 10 Jahren? Ich brauche die Antwort jetzt. Und dann springt er seinem Vater später an die Kehle und würgt den und rennt raus und verschwindet in seinem Unglück. Diese Filmszene, die ist schon Jahrzehnte alt. Aber die spielt sich ja tausendfach heute noch in unseren Wohnungen ab. Abgesehen vom Schluss. Heute springt ja keiner mehr seinem alten Herrn wegen sowas an die Kehle. Heute lassen die jungen Leute ihren alten Herrn cool in der Ecke sitzen. Weil sie einen sehen, hat gar keinen Zweck, den zu fragen. Der gibt mir sowieso keine richtige Antwort. Und ich befürchte und ich vermute, dass diese weniger gewordenen Fragen der jungen Leute mit dieser Erfahrung zusammenhängen, die viele Jugendlichen mit Erwachsenen gemacht haben. Mit ihren Eltern, Erziehern, Lehrausbildern, Pfarrern, Politikern. Dass sie den Eindruck haben, die geben mir keine klare Antwort. Der redet sich raus, der lässt Zeitungsphrasen ab, der versteckt sein Gesicht, glaubt selber nicht, was er redet, sagt mir die Wahrheit nicht. Ich erinnere mich noch ganz genau, als die DDR in den letzten Zügen lag, da gab es ja bei uns im Mai des letzten DDR-Jahres nochmal eine Wahl. Also, ihr lieben Geschwister Wessis, ihr habt ja keine Ahnung, was bei uns eine Wahl gewesen ist. Also das war alles, die Zettel waren vorbereitet, man kam rein und dann nahm man den Zettel, wo also schon die Namen der Kandidaten, die standen alle drauf und du hattest weiter nichts zu tun, als den Zettel in so eine Büchse reinzutun, also nicht in eine Wahlkabine oder was, den brauchtest du bloß da reinzuschmeißen. Also das war die größte Erniedrigung, die man sich für einen erwachsenen Menschen denken kann. Naja, jedenfalls haben damals junge Leute, junge Christen, die haben Briefe geschrieben an den Egon Krenz, der war damals Vorsitzender der Wahlkommission und haben gesagt, bitte sagen Sie uns, was ist eine Ja-Stimme, was ist eine Nein-Stimme und was ist eine Stimmenthaltung? Wie funktioniert das? Diese Fragen von jungen Christen sind damals nicht beantwortet worden. Wenn auf eine ehrliche Frage keine Antwort kommt, da entsteht Misstrauen. Und wo das Vertrauen zerstört ist, da läuft eben überhaupt nichts mehr. Da laufen dann die jungen Leute wie damals zu Zehntausenden davon, wie es am Ende der DDR passiert ist. Wo kein Vertrauen mehr da ist, da brechen ganze Staaten, ganze Weltreiche zusammen. Haben wir ja alles vor 11 Jahren erlebt. Dieser heutige Abend, der hat nur ein einziges Ziel. Ich werbe um dein Vertrauen. Nicht dein Vertrauen zu mir oder Erwachsenen oder zur Kirche oder irgend sowas. Darum geht es überhaupt nicht, obwohl das auch nicht schlecht ist. Es geht einzig und allein um das Vertrauen zu Jesus. Wenn die Bibel von Vertrauen redet, benutzt sie das Wort Glauben. Glaube und Vertrauen, das sind austauschbare Begriffe. Und an Jesus glauben, das heißt, dass du dich an ihn rantraust. Dass du dich ihm anvertraust, dass du ihm was zutraust. Nur dass du dich überhaupt erstmal an ihn rantraust. In der Bibel lesen wir eine Geschichte, Matthäus Evangelium Kapitel 10. Und da wird uns erzählt, nee, Kapitel 19, wie ein junger Mann mitten auf der Straße Jesus anredet, sich an ihn ranmacht und ihn anredet. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus: Herr, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Heute würde einer vielleicht sagen, was muss ich denn tun, damit mein Leben Sinn bekommt? Wie lebe ich so, dass es ein wirklich sinnvolles Leben wird? Genau diese Frage nach dem Sinn des Lebens, die ist mal dem letzten amerikanischen Präsidenten, dem Clinton, gestellt worden, von Studenten. Und da hat der Präsident geantwortet: Man muss diesen Sinn nicht eigentlich kennen, wir sollen uns nur gut fühlen in Bezug auf unser Leben. Also man fragt sich, wie ein Mensch sich so lange auf dem Präsidentenstuhl Amerikas halten konnte, der solchen Schwachsinn ablässt. Also mit solchen Luftblasen hat Jesus die Leute, die ihn gefragt haben, nicht abgespeist. Abgesehen davon, dass Jesus das genaue Gegenteil von dem sagt, was der Clinton hier gesagt hat. Sondern Jesus, der gibt eine ganz klare Antwort. Du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du Gottes Gebote hältst. Na, welche Gebote denn? Fragte der junge Mann. Und Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Sage nichts Unwahres über einen anderen, achte deine Eltern und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und das ist eine klare Antwort. Und es ist klar, wir hätten einen Haufen weniger Ärger in unserem persönlichen Leben und in unserem Familienleben und im Leben der Völkerfamilien, wenn wir diese klare, einfache Antwort von Jesus akzeptieren würden. Würden die Menschen sich nach dem Gebot Gottes richten und zum Beispiel nicht mit gleichgeschlechtlichen oder wechselnden Partnern schlafen, dann hätte AIDS keine Chance. Ich habe jetzt mal so einen Zettel in die Hände gekriegt von der WHO, also der Weltgesundheitsbehörde, zum Thema AIDS. Und da schreiben die Folgendes: Der beste Weg, eine HIV-Infektion, also AIDS, zu vermeiden, besteht darin, keinen Geschlechtsverkehr zu haben oder dass zwei nicht infizierte Partner einander treu sind. Na, guck mal an, das gute alte Wort Treue, über das bei uns im Fernsehen und Theaterstücken und überall nur gelästert und gelacht und blöde Witze gemacht werden. Das gute alte Wort Treue, das wird hier von der Weltgesundheitsbehörde herausgeholt und eheliche und partnerliche Treue wird als das sicherste Mittel empfohlen, kein AIDS zu kriegen. Das hat man alles schon in der Bibel lesen können. Und ich finde es ja gut, wenn so eine Weltgesundheitsbehörde allmählich drauf kommt, dass man mal in der Bibel nachgucken kann. Und es zeigt sich ja hieran wieder, dass die Bibel auch zuständig ist für alle anderen Fragen, die es überhaupt im Leben gibt, wie zum Beispiel auch zu der Frage AIDS. Du sollst nicht Ehe brechen. Würden die Menschen sich nach dem Gebot Gottes richten und nicht schon vor der Ehe zusammenschlafen als Jugendliche, da gäbe es nicht schon unter Jugendlichen so viel Abtreibung. Würden die Menschen nach dem Gebot Gottes leben und jeder nur mit dem Partner ins Bett gehen, mit dem er verheiratet ist, da gäbe es nicht so viel Ehescheidung und so viel Leid und Eifersucht und Kummer und Tränen und zerstörte Familien und vor allem gäbe es nicht hunderttausende junge Menschen, die nie die Chance haben, in einer normalen Familie aufzuwachsen, mit Vater und mit Mutter. Es wäre eine Erlösung, es wäre eine Wohltat für die Menschheit, wenn die Menschen bereit wären, diese einfache Antwort von Jesus zu akzeptieren. Also klarer, einfacher und eindeutiger geht es ja überhaupt nicht. Aber die Menschen denken immer wieder, sie kommen ohne die Gebote Gottes weiter und wundern sich dann, dass das schief geht. So was muss schief gehen, denn Glück, das gibt es nur innerhalb dieser 10 Gebote. Das, was Gott uns gönnt, Glück, das gibt es nur innerhalb dieser 10 Gebote und jedes Übertreten führt nicht ins Glück, sondern ins Unglück. Gott hat uns die 10 Gebote doch nicht gegeben, dass wir darüber diskutieren, wie wir möglichst gut drumherum kommen, sondern dass wir sie praktizieren, damit wir möglichst gut durchs Leben kommen. Und wenn du dich nicht an diese einfachen Gebote hältst, dann machst du dir es im Leben keineswegs einfacher. Du machst alles nur noch komplizierter. Einfacher Gehorsam gegen das Gebot Gottes Das ist die beste Art, mit den kompliziertesten Problemen des Lebens fertig zu werden. Leben, also wirkliches gutes Leben, ein gutes Gewissen, das gibt es nur im Rahmen der 10 Gebote. Alles andere ist eine Illusion. Und weil Gott, dass dein Leben gelingt, da hat er dir ja nicht nur das Leben gegeben, sondern noch eine Gebrauchsanweisung beigelegt, das sind eben die 10 Gebote. Die sollst du halten. Das genügt. Dem jungen Mann genügt diese Antwort nicht. Der sagt, du, das ist ja nichts Neues. Du, die Platte, die kenne ich doch schon seit der Konfirmandenstunde. Und überhaupt sagt er, diese Gebote, die habe ich sowieso schon seit meiner Jugend immer gehalten. Jetzt müsste Jesus eigentlich sagen, also, junger Mann, halten Sie mal die Luft an, machen Sie mal langsam. Ein Menschen, der ein ganzes Leben lang alle Gebote gehalten hat, also sowas gibt es überhaupt nicht. Wenn Sie sowas mir gegenüber behaupten, da sind Sie eben Träumer, Spinner, Übertreiber. Also was Sie mir hier erzählen, ist ein absoluter Unsinn. Aber genau das sagt Jesus nicht. Hier in der Bibel steht nicht, Jesus sah ihn streng an und kritisierte ihn, sondern hier in der Bibel steht, Jesus sah ihn an und liebte ihn. Der Junge redet Mist und Jesus hat ihn lieb. Jesus liebt junge Menschen, die Fragen stellen. Besonders wenn es die Frage nach dem ewigen Leben ist. Und er liebt sie auch dann, wenn sie mal was Falsches sagen. Kannst du mir sagen, wo du in der Welt noch geliebt wirst, wenn du mal was Falsches sagst? Weißt doch genau, wie das zugeht. In deiner Klasse oder deiner Clique oder in der Kirchgemeinde oder im Gemeinderat. Man braucht doch heutzutage bloß einen falschen Ton zu sagen, einen falschen Tonfall zu haben und schon schnappt irgendeiner ein. Man lebt doch nur zwischen lauter Mimosen. Kaum wird mal ein falscher Ton gesagt, wupp, ist irgendjemand die beleidigte Leberwurst. Also heutzutage ist ja schon so, wenn du in manchen Kirchgemeinden eine falsche Handbewegung machst, bist du ja schon erledigt. Entweder musst du beim Gebet die Hände hoch machen oder wenn du sie runter machst, je nachdem, wo du gerade bist, da ist auf einmal die christliche Nächstenliebe zu Ende. Da ist der Ofen aus, außer bei Jesus. Der liebt dich auch dann, wenn du mal Unsinn machst. Und der fährt dir nicht gleich über den Mund, wenn du den mal zu voll genommen hast. Der liebt uns so, wie wir sind. Und wir sind mies. Selbst dann, wenn wir uns für gut halten, sind wir mies. Und das merkt der junge Mann schließlich auch. Denn obwohl er nur gerade behauptet hat, er hätte alle Gebote schon immer gehalten, also er wäre sozusagen vollkommen, da fragt er weiter, na, was fehlt mir denn dann noch? Von außen gesehen fehlt dem überhaupt nichts. Der ist reich, der hat alles, was man zu leben braucht, der lebt im Überfluss, der hat es nicht nötig, sich selbst gedrehte, stinkige Zigaretten da einzuziehen, der kauft nicht irgendwelche farbenfrohen Filzhosen aus dem Otto-Katalog, der trägt nur Anzüge von Boss, der trinkt nur die teuersten schottischen Whiskys, der raucht nur Camels, der besucht nur die teuersten Partys, aber die ganzen Partys und Whisky und Camel, der ganze Schnulli hängt dem längst zum Hals raus. Materiell fehlt dem nichts. Aber das ist es ja eben gerade, dass er merkt, materieller Reichtum, das ist noch keine Sinnerfüllung des Lebens. Deswegen kommt ja dieser reiche junge Mensch zu Jesus und sagt, hör mal zu, sag du mir mal, so ein armer Wanderprediger, wie Jesus gewesen ist, sag du mir mal, was der Sinn des Lebens ist. Ein gutgestellter und hochgestellter DDR-Bürger, der hat mal gesagt, ich gestehe, ich habe keine Hoffnung. Ich sehe, wenn die Irrtümer verbraucht sind, sitzt uns als letzter Gesellschafter das Nichts gegenüber. Ihr ratet nicht, wer diese nihilistische Äußerung gemacht hat. Das war Bert Brecht. Bert Brecht war immerhin einer der größten Dichter deutscher Sprache unserer Gegenwart. Der hat zu DDR-Zeit Privilegien gehabt. Der hat eines der schönsten Wassergrundstücke bewohnt, was es damals bei uns gab. Der hatte Privilegien, der hatte Reichtum, der Mann hatte Weltruhm. Der war auf die oberste Sprosse der Leiter geklettert, die es überhaupt gibt für einen Dichter. Und der sagt am Ende seines Lebens, dass er dem Nichts gegenübersteht. Ich habe keine Hoffnung. Das ist doch furchtbar, wenn ein alter Mann, der es im Leben wirklich zu was gebracht hat, so einen Satz sagt. Es sind nicht alle alten Männer in der DDR so aus dem Leben gegangen wie der. Als mein Vater schon weit über 80 war, habe ich den oft besucht. Eines Sonnabends komme ich zu dem hin, und da lag er in seinem Bett. Und das war irgendwie klar, dass es sein letzter Tag sein würde. Ich habe mich dann an sein Bett gesetzt und gebetet und die letzten Stunden mit ihm eben verbracht. Und dann kommt so ein Moment, den kann ich nicht beschreiben, aber das ist so, als ob du merkst, jetzt tritt der Tod ins Zimmer. Du merkst irgendwie, jetzt ist es soweit. Der Vater stirbt, was mache ich denn jetzt? Und da habe ich seine Bibel genommen, aus der er gelebt und gelehrt hat, und habe den Römerbrief aufgeschlagen und habe ihm vorgelesen, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, weder Hohes noch Tiefes, weder Tod noch Leben und so weiter. Und während ich ihm diesen Triumphgesang der Liebe Gottes vorgelesen habe, da ist er gestorben. Der ist doch nicht ins Nichts reingeflogen, der ist in die Arme von Jesus gegangen. Ich weiß nie, wie der dort recht gestorben ist. Ich möchte bloß mal wissen, wie du sterben willst, wenn du dein Leben auf nichts weiter aufbaust, als nur auf einer materiellen Grundlage. Der Materialismus ist keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Wir im Osten, wir haben 40 Jahre lang so die primitive östliche Spielart des Materialismus hinter uns gebracht. Und nun sind wir natürlich voll auf die westliche Art des Materialismus abgefahren. Ich habe zum Beispiel aus gut unterrichteten Bäckerkreisen gehört, es gibt in der Bundesrepublik Deutschland 360 Brotsorten. Du kannst jeden Tag eine andere Brotsorte fressen. Du kannst dich vollhauen mit Kaviar. In dir ist doch eine Seele und die braucht doch auch Futter. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Der Materialismus ist keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und das merken heute immer mehr Menschen, die im Wohlstand aufgewachsen sind, im Osten genauso wie im Westen. Viele haben ja alle möglichen Chancen in diesem Leben und haben alles, was man braucht. Einen Krippenplatz, einen Studienplatz, Parkplatz, manche haben sogar einen Arbeitsplatz. Und trotzdem haben viele eine Sehnsucht in sich. Obwohl sie alles haben, was man zum Leben braucht. Und vor allem alles haben, was man nicht braucht. Guckt euch doch mal zu Hause um in euren Buden, was da alles rumsteht. Unsere Buden sind doch überfüllt mit Gelümpe, was kein Mensch jemals benötigt. Ich sage ja nichts gegen die ganzen Nippes und Kunstgegenstände. Ist ja schön, dass wir uns das leisten können. Bloß zum Leben brauchen wir es doch alles überhaupt nicht. Wir haben doch alle mehr, als wir wirklich benötigen. Und trotzdem haben heute Millionen Menschen in sich eine ungeheure Sehnsucht und wissen gar nicht genau, wonach. Und deshalb stellen ja heute Millionen Menschen, die alles haben, genau die gleiche Frage wie damals dieser junge Mann. Na Mensch, ich habe doch alles, was fehlt mir denn eigentlich noch? Das ist also die Frage des jungen Mannes, als der vor Jesus steht. Irgendwas fehlt mir, ich weiß bloß nicht was. Und die Antwort von Jesus ist wieder genauso klar. Er sagt nämlich, ich fehle dir. Jesus sagt zu ihm, wenn du wirklich das ewige Leben haben willst, dann verkaufe, was du hast und gib das Geld den Armen und dann komm und folge mir nach. Also mit anderen Worten, ich bin das, was dir fehlt. Der Schlüssel zu der Frage nach dem Sinn des Lebens heißt Jesus. Wenn du den hast, hast du den Sinn des Lebens. Diese Antwort von Jesus, die ist unkompliziert, die ist unmissverständlich und die ist unbequem. Aber weißt du, die bequemen Antworten, die sind sowieso meistens nicht viel wert. Die Antworten, die Jesus gibt, die sind nie bequem, die sind oft verblüffend einfach. Jedenfalls sind es Antworten, mit denen man leben kann, wenn man will. Der junge Mann sucht ein Leben voller Sinn, das wert ist, gelebt zu werden. Und Jesus sagt, das kannst du haben. Noch in diesem Augenblick. Jeder kann es haben, wenn er will. Und auf einmal will der junge Mann nicht. Der dreht sich auf dem Absatz rum und lässt Jesus stehen. Als er diese Antwort hörte, ging er traurig weg, denn er war sehr reich. Der will nicht auf seinen Luxus verzichten. Und der will nicht alles auf die eine Karte Jesus setzen. Der will nicht das Abenteuer mit Jesus, der will die teuren Abende in der Kneipe. Der will das High Life in the City. Und mit dieser Entscheidung gibt er zu, dass ihm nicht nur etwas fehlt, sondern überhaupt alles. Nämlich die Liebe. Ihm fehlt die Liebe zu Gott, weil er nicht bereit ist, Jesus nachzufolgen. Und ihm fehlt die Liebe zum Nächsten, weil er nicht bereit ist, mit dem sein Reichtum zu teilen und den Armen zu helfen. Und deswegen ist diesem jungen Mann überhaupt nicht zu helfen. Jesus entlarvt diesen frommen, netten, adretten jungen Mann als einen reinen Egoisten und Götzendiener. Dem ist ein Leben mit Geld wichtiger als mit Gott. Also ihr müsst euch mal vorstellen, was das für einer gewesen ist. Der sagt, der hat die Gebote immer gehalten. Der hatte in Religion der Eins. Der war ein Humanist, wie er im Buche steht. Aber im Buch der Bücher in der Bibel, da steht ja nicht drin, du kommst in den Himmel, wenn du Humanist bist, sondern wenn du Christ bist, folge mir nach. Das ist der Schlüssel zum Reich Gottes. Die Erfüllung seiner Wünsche, die wird für ihn zur Falle für seine Seele. Der Martin Luther King hat mal gesagt, der Besitz dieses Mannes besaß ihn so, dass er seine eigene Seele nicht besaß. Der weiß zwar, was ihm alles gehört, aber er weiß nicht, wem er gehört, und Jesus will er nicht gehören. Und als der fort ist, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, also eins kann ich euch sagen, ein Reicher hat es sehr schwer, zu Gott zu kommen. Ein Reicher hat es schwer. Dieser Satz, der ist so richtig typisch für Jesus. Ich habe den noch nie von einem anderen so gehört oder gelesen. Im Gegenteil, wir alle sind doch meistens genau der gegenteiligen Meinung. Die meisten Leute, ich eingeschlossen, wir denken doch meistens, die Reichen haben es leicht. Geht euch das nicht so? Also wenn ich manche Leute sehe, was die für Villen haben und für Autos haben und sich für Urlaube leisten können, da sage ich mir, wenn ich so viel Schrot hätte wie der, dann würde auch in meinem Leben manches leichter laufen. Geht euch das nicht so? Und mir geht das manchmal so, wenn ich durch den Villenviertel spazieren gehe. Jesus bestreitet überhaupt nicht, dass vieles im Leben leichter ist, wenn man Geld hat. Jesus verurteilt auch den Reichtum nicht. Jesus behauptet, nur um zu Gott zu kommen, da nützt der Reichtum gar nichts. Im Gegenteil, da ist er das Allerschädlichste, was es gibt. Es ist einer der schwersten Hinderungsgründe der Reichtum, das Materielle, um zu Gott zu kommen. Das merken wir jetzt im Osten immer deutlicher. Solange wir noch unter der Herrschaft der Kommunisten gewesen sind, da ist das Leben noch relativ einfach gewesen. Aber seit bei uns die Telekom und der Mammon regieren, ich kann euch sagen, je voller die Kaufhallen werden, umso leerer werden die Kirchen. Weil die Menschen sich sagen, alles hier drin und mehr brauche ich nicht. Und deswegen sagt eben Jesus, eher lässt sich ein dickes Abschleppseil in ein Nadelöhr einfädeln, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Und seine Jünger, die dabei stehen, die fragen ganz entsetzt, na, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie ernst an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Ihr seid keine reichen Millionäre. Jedenfalls ist mir bei der Kollekte noch nichts Verdächtiges in dieser Hinsicht aufgefallen. Aber das heißt ja nicht, dass euch die ganze Geschichte nichts angehen würde. Ob du dein Herz an 100 oder an 100.000 Euro hängst, ob du reich bist oder reich werden willst, ob du einen Menschen, eine Beziehung, deine Arbeit, dein Hobby oder irgend sowas an die erste Stelle setzt und mehr liebst als Gott, ist ja im Prinzip egal. Es bedeutet in jedem Falle, dass du das erste Gebot übertrittst, was ja heißt, ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt, es soll nichts auf der Welt geben, was dir wichtiger ist als ich. Verstehst du, das geht überhaupt nicht um die Frage, ob du reich bist und wie viel Geld du hast. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, wie viel Vertrauen du zu Gott hast. Du kannst doch materiell reich sein, so viel du willst, hat doch kein Mensch was dagegen. Es hat nur ohne Jesus keinen Sinn. Deswegen sagt doch Jesus, was hat denn der Mensch davon, wenn er die ganze Welt kontrollieren kann und nimmt Schaden an seiner Seele? Wenn Jesus von dem jungen Mann hier verlangt, geh hin und verkaufe alles, was du hast, dann heißt das nicht, dass das jetzt für jeden von uns auch so gilt. Bei Jesus werden die Menschen nicht alle so über einen Kamm geschoren. Man muss schon gucken, zu wem er redet. Wer von euch hier gewesen ist am ersten Abend, weiß, da habe ich erzählt von der Lydia, von so einer reichen Frau, von der Jesus nicht verlangt hat, dass sie ihren Reichtum abgeben muss. Im Gegenteil, da hat ja Jesus den Reichtum dieser Frau benutzt, um in Europa eine Kirche aufzubauen. Es wird von dir nicht verlangt, jedenfalls nicht von jedem von euch, dass ihr etwa alles verkaufen müsst. Du musst nicht deine sämtlichen Klamotten im nächsten Secondhand-Laden verscheuern und ab morgen Abend nur nackt in deiner leeren Bude sitzen. Aber was Jesus von dir verlangt, das ist, komm und folge mir nach. Und das gilt für die Reichen genauso wie für die Armen, die Menschen damals genauso wie für die Menschen heute, also für dich. Und wovon du dich trennen musst, wenn du Jesus nachfolgen willst, das ist bei dir vielleicht ganz was anderes. vielleicht nicht deine Geldgier, sondern deine Geltungssucht. Oder der Geschlechtspartner, der überhaupt nicht in dein Leben reingehört. Oder deine Bequemlichkeit oder deine Familie oder die falschen Freunde. Oder dass du endlich mal die Hände von der Flasche lässt. Was weiß denn ich, was dein Problem ist? Bei dem jungen Mann jedenfalls, da war es das Geld. Und als dem das nicht passt, als er sich davon nicht lösen kann und abhaut, da fängt Jesus nicht an, mit dem zu verhandeln. Als der junge Mann sich rumdreht und geht, da ruft Jesus den nicht hinterher und sagt, nee, junger Mann, bleiben Sie mal stehen, ich habe ein bisschen scharf gepredigt gerade. Also ich verlange natürlich nicht alles, sagen wir mal, der Hälfte oder mit einem Drittel wäre ich einverstanden. Also Freunde, Jesus hat nie gefeilscht und er hat sich nie so billig verkauft. Und denke nicht, dass er deinetwegen die Preise senken wird. Jesus verlangt 100% und da ist er auch nicht mit 88 oder mit 99 zufrieden. Irgendwelche Halbherzigkeiten, die kann Jesus nicht leiden. Es gibt nicht eine einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo die Halbherzigkeit positiv eingeschätzt wurde. Im Gegenteil, sie wird immer negativ eingeschätzt. Und die allerschlimmsten Worte, die Jesus jemals gesagt hat, die hat er gegen die Halbherzigkeit gesagt. Wenn ihr wenigstens lau, heiß oder kalt wärt, aber ihr seid lau, sagt Jesus. Und da werde ich euch aus meinem Munde ausspucken. Also auf Deutsch gesagt, ihr kotzt mich an in eurer Lauheit. Die allerschärfsten Worte, die Jesus je gebraucht hat, die hat er gegen diese Halbherzigkeit eingesetzt. Jesus stellt eine radikale Forderung. Und wer darauf nicht eingeht, den lässt er gehen, da ist Jesus knallhart. Für solche Menschen hat Jesus keine Verwendung und keinen Trost. Der junge Mann, so heißt es hier, der ging traurig weg. Und Jesus hat kein einziges Trostwort für den. Jesus hat so viele Menschen getröstet. Einem Vater, dem das Kind gestorben war, zu dem hat er gesagt, glaube nur. Und hat dem Mann wieder Mut gemacht. Einer Frau, die ihr Leben bereute, hat er ihre Sünden vergeben. Und die konnte neu anfangen. Einem Anarchisten, der neben ihm am Kreuz hing, hat er noch in der letzten Minute vergeben, hat sie ihm gesagt, heute noch kommst du mit mir ins Paradies. Und wenn wir jetzt hier eine Gesprächsrunde hätten, da könnten mal viele, gerade von den älteren Geschwistern, aufstehen und erleben und mal sagen, was ihr mit Gott erlebt habt und wo Gott euch getröstet hat. Hier in der Bibel haben wir mal das Beispiel eines Menschen, für den Jesus keinen Trost hat, obwohl er ihn ja lieb hatte. Das steht ja ausdrücklich da. Er wollte ihn ja beschenken, er wollte ihm ja das ewige Leben schenken. Das ist ja die einzige Möglichkeit, das ewige Leben zu bekommen, wenn man Jesus nachfolgt. Aber der junge Mann hat abgelehnt. Und damit ist das Gespräch zu Ende. Es fällt kein einziges Wort mehr. Als der junge Mann geht, hat er die volle Antwort bekommen auf die am Anfang gestellte Frage. Die Frage war, wie kriege ich ewiges Leben? Und Jesus sagt, folge mir nach. Aber diese Antwort akzeptiert er nicht. Und langsam geht der junge Mann davon. Und er ahnt, dass er die große Chance seines Lebens vertan hat. Und deswegen ist er eben traurig. Und Jesus sieht ihm nach, wie der da davon geht, mit hängenden Schultern. Und Jesus kann dem von hinten ansehen, wie traurig er ist. Aber er kann ihm jetzt nicht mehr helfen. Für Menschen, die Jesus ablehnen, gibt es keine Hilfe und keinen Trost. Nach so einem Abend kam ein junges Mädchen zu mir. Die hat gesagt, okay, habe ich alles begriffen. Ich möchte Jesus nachfolgen. Da habe ich gesagt, komm, setz dich mal neben mich. Wer bist denn du? Und so, erzähl mal von dir. Haben wir miteinander gesprochen. Und da kam im Laufe des Gesprächs raus, er sagt, ich habe ein Problem. Ich bin befreundet mit dem Jungen und der ist kein Christ, das ist ein Atheist. Und da hat es mir gesagt, und mir ist heute Abend klar geworden, ich muss mich entscheiden. Also entweder Jesus oder dieser Junge. Das war die Entscheidungsfrage, vor der sie stand. Und die entschied sich für den Jungen. Und als die den Mittelgang der Kirche rausging, da habe ich der von hinten ansehen können, ihre Traurigkeit. Aber ich konnte ihr nicht mehr helfen. Und wenn heute Abend jemand von euch aus diesem Raum hier rausgeht ohne Jesus, dem kann ich auch nicht helfen. Und ich meine damit nicht nur Nicht-Christen, die eiskalt sagen, Schluss, ich will mit eurem Gott nichts zu tun haben. Sondern ich meine auch die Christen, die zwar mit Jesus leben, aber die ständig die Frage stellen, was fehlt mir denn noch? Es gibt Christen, die geben sich Mühe, die Gebote zu halten. Die gehen zum Gottesdienst. Die geben den 10. Teil ihres Gehaltes für die Sache Gottes. Aus genügt denen alles immer noch nicht. Die brauchen noch eine besondere Taufe und die brauchen noch eine besondere Wassermenge und die brauchen noch ein besonderes religiöses Gefühl und ein besonderes religiöses Erlebnis. Die sehnen sich nach einer Religion für Fortgeschrittene. Und die gibt's nicht. Also mehr als Jesus gibt es nicht. Für den reichen jungen Mann gab es nur Jesus oder nicht Jesus. Und der entschied sich nicht für Jesus. Und die Frage ist, wofür du dich heute Abend entscheidest. Wir sind hier in ungefähr 10 Minuten fertig und du kannst aus der Türe da hinten, durch die du vorhin reingekommen bist, genauso wieder rausgehen, wie du reingekommen bist. Mit dem gleichen schlechten Gewissen, mit der gleichen Angst vor morgen, mit der gleichen Schuld wird dich kein Mensch daran hindern. Kein Mitarbeiter, kein Engel. Du kannst so gehen, wie du kamst. Und du kannst durch die gleiche Türe rausgehen, ohne dein schlechtes Gewissen, ohne Angst vor morgen, mit einer neuen Hoffnung, ohne deine Schuld, wenn du Jesus dein Leben gibst. Also für dich gibt es nur 2 Möglichkeiten heute. Traurig gehen oder fröhlich nach vorn kommen. So, und jetzt reden wir mit Jesus. Das wird Wolfgang mit uns tun.
Ich danke dir, dass du auf die Fragen des Lebens für uns eine Antwort hast, dass du hautnah an uns dran bist. Und du hast uns heute deutlich gemacht, was Reichtum auch auslösen kann in unserem Leben, in unserem Wesen, in unserer Art. Und dass es ein großer Hinderungsgrund ist. Und ich bitte dich, dass du in unserem Leben bewusst machst, was so die Lasten sind und die Schuld sind, die wir mit uns rumschleppen und nicht abgeben wollen. Wo wir uns immer wieder ranhängen und trotzdem so schwer weiterkommen in unserem Leben. Und ich bitte dich, dass du das jedem heute bewusst machst. Und dass sie die Schuld abgeben und ablegen bei dir, unter dein Kreuz legen. Und umkehren hin zu dir. Danke, dass du uns nicht niederdrücken willst, sondern dass du für uns das Beste bereit hast. Nämlich Vergebung unserer Schuld. Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Kraft, die du uns geben willst, um unser Leben zu meistern und zu bewältigen. Hab Dank, Herr, dass du das uns heute Abend schenken willst. Segne den Entschluss eines jeden Einzelnen, Herr. Amen.
Vor 90 Jahren, da stach ein riesengroßes Schiff in See. Es war der größte Luxusdampfer, den es damals gab. In den Prospekten, der für dieses Schiff geworben hat, da stand der Satz drin, selbst Christus kann dieses stolze Schiff nicht zum Sinken bringen. Und bevor das Schiff ins Wasser gelassen wurde, da konnte man an der Außenbordwand mit metergroßen Buchstaben geschrieben sehen, No God, no Pope. Das heißt, wir brauchen keinen Gott, wir brauchen keine Priester. Das Schiff stach in See, stieß an einen Eisberg. Ihr kennt alle die Geschichte aus dem Film, es war die Titanic. Und weil damals nicht genügend Schwimmwesten an Bord waren, sind bei diesem untergehenden Schiff 1500 Menschen ertrunken. Einer von denen, der damals ertrank, das war der John Harper, das war ein Prediger. Der war ins Wasser geflogen und schwamm da drin rum und der sah einen jungen Mann in den Wellen, der sich auch an irgendeiner Planke oder was festhielt. Und da hat der John Harper zu diesem jungen Mann gerufen, junger Mann, haben Sie Frieden mit Gott? Und da rief der zurück, nein. Und dann wurden die durch eine Welle getrennt und als die wieder so nahe waren, dass sie sich verständigen konnten, da schrie der John Harper mit aller Kraft, junger Mann, sind Sie gerettet? Und dann überschwemmte den in eine Welle und der ist nie wieder gesehen worden. Aber diese Frage, die der als letztes rausgeschrien hat, die krallte sich in der Seele dieses jungen Mannes fest. Der wurde aus dem Wasser gefischt und der stand ein paar Wochen später in New York vor so einer Versammlung wie die hier und hat eben diese Geschichte erzählt und er hat sie geschlossen mit den Worten, ich bin der letzte Mensch, den John Harper zu Christus gerufen hat. Wir sind nicht die Ersten, die euch hier zu Christus rufen und ich bin bestimmt auch nicht der Letzte. Und du hast vielleicht nur oft Gelegenheit, den Ruf von Gott zu hören. Ich weiß es nicht, wie oft du diese Gelegenheit hast. Jedenfalls heute ruft Gott dich. Und heute hast du die Chance, dich retten zu lassen. Und wenn du das möchtest, wenn du ein Leben nach den Geboten Gottes, ein Leben mit einem guten Gewissen und mit einem gütigen Herrn, wenn du das führen möchtest, also wenn du Christ werden möchtest, dann will ich dir jetzt sagen, wie du das anfangen kannst. Der erste, entscheidende, wichtigste Schritt ist der, dass du es Jesus selber sagst. Ihm musst du das sagen. Ich will mit dir gehen. Ich will dir nachfolgen. Und das kannst du dort sagen, wo du jetzt sitzt. In deinem Herzen. Ohne dass deine Nachbarn mitkriegen, dass du mit Gott redest. Aber er kriegt es mit. Weil er ja in unser Herz reingucken kann. Und er sieht, ob du es ehrlich meinst. Du kannst dich auch außerhalb dieser Halle bekehren. Zu Hause, auf dem Heimweg. Ich sagte nur, wenn du dich ohne Zeugen bekehrst, also ohne Zeugen Jesus dein Leben gibst, dann sag es anderen Christen. Schließ dich anderen Christen an. Es hat keinen Sinn, alleine Christ sein zu wollen. Das funktioniert nicht. Wenn du noch Zweifel hast, irgendwelche Fragen, die du geklärt haben willst, bevor du diesen Entschluss fasst, gut, dann bleibst du hier, sprichst du einen an, irgendeinen Christen, zu dem du Vertrauen hast, die Plakette tragen, hier sind ja auch viele Prediger und Jugendmitarbeiter, wir haben für dich Zeit. Und du kannst auch gleich bei dem nächsten Lied, was der Wolfgang singt, kannst du aufstehen, hier vorkommen und dich hier vorne hinstellen. Da unten, wo der Gang zu Ende ist, und da stelle ich mich auch dann hin, da unten hin, um auf dich zu warten. Es geht nicht darum, dass du hierher zu mir kommst, es geht darum, dass du zu Jesus kommst. Und ich erwarte dich hier vorne nur, weil ich dir dann helfen will. Wir beten dann zusammen. Ich spreche dir ein Gebet vor, ein paar kurze Sätze und du sprichst die laut nach. Und das ist der erste entscheidende Schritt. Dann kommt gleich der nächste Schritt. Da kommen Mitarbeiter, die wollen mit dir reden, Adressen austauschen, sich mit dir anfreunden, damit es eben weitergeht. Aber zunächst mal geht's los mit diesem ersten Schritt. Und ich hoffe und wünsche, dass ich diese Frage, die der damals geschrien hat, dass die sich in deiner Seele festkrallt und dir keine Ruhe lässt, bis du sie wirklich beantworten kannst. Junger Mensch, bist du gerettet? Für den jungen Mann der Geschichte, von dem ich vorhin erzählt habe, da gab es nur eins, Jesus oder nicht Jesus. Ich wünsche dir Jesus. Es gibt in der Bibel einen Satz, da heißt es, dass wenn ein einziger Mensch sich bekehrt, im Himmel ein Fest gefeiert wird. Also ich weiß nicht, wie viele hier vorne stehen, aber es ist mehr als einer. Also könnt ihr euch mal vorstellen, was da oben los ist jetzt. Also die Engel, die tanzen da, Charleston, dass die Wolkenfetzen fliegen. Da wird ein Fest gefeiert und wir freuen uns mit euch. Wir machen jetzt die Sache fest. Ich spreche euch ein Gebet vor. Und ich bitte euch, aber wirklich nur dann, wenn es das Gebet eures Herzens ist, dass ihr mir das dann laut nachsprecht. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. In der Bibel steht, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Ihr habt den Namen des Herrn angerufen und deswegen kann ich euch vor irdischen und himmlischen Zeugen sagen, dass ihr gerettet seid. Der Herr segne euch. Wir wollen jetzt abschließen mit dem Segen. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch.